Liebe Gemeinde, herzlich willkommen heute am ersten Sonntag nach Trinitatis zum Gottesdienst hier in der Bauernkirche, heute mit Predikant Dr. Hans-Heinrich Stricker. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Wochenspruch für heute steht bei Lukas 10, Vers 6. Christus spricht zu seinen Jüngern: Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Ich wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst.
Liebe Gemeinde, wir sprechen gemeinsam Psalm 107 unter der Nummer 747. Teil 1 und Teil 2. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Die er aus den Ländern zusammengebracht hat, von Osten und Westen, von Norden und Süden. Die hungrig und durstig waren und deren Seele verschmachtete. Und führte sie den richtigen Weg, dass sie kamen zur Stadt, in der sie wohnen konnten. Das ersättigt die durstige Seele und die Hungrigen füllt mit Gutem. Kommt, lasst uns anbeten. Kennen vor Gott unsere Schuld. Ewiger Gott, wir stehen in dieser Kirche und hier am Altar unter den Flügeln deiner göttlichen Gegenwart, wie am Ufer eines Sees. Die Stille in diesem Raum ist gefüllt von deiner Anwesenheit und wir warten auf die Worte, die du zu uns sprechen willst. Aber da ragen die Spitzen der Steine unseres Lebens aus dem Wasser, die wir vor Zeiten oder erst vor kurzem oder erst gestern noch hineingewälzt haben. Und an ihnen bricht sich der tröstliche Klang deiner Worte. Deine väterlichen Verheißungen fahren an uns vorbei wie ein Wind, der uns nicht berührt. Wir bekennen, Schuld daran ist unsere Lieblosigkeit, die Härte unseres Herzens, die Gefangenschaft in uns selbst, unser immer wieder schwach werdender Glaube. Wir achten sehr darauf, dass man uns nicht anmerkt, dass wir im Grunde anhängen möchten an dir, wie Kinder an ihrem Vater. Aber wir wissen, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott, der uns nicht nur unseren Mangel an Mut, unsere Schwächen und unsere Gedankenlosigkeit vergibt, sondern auch die Verfehlungen und Missachtungen seiner Gebote. Und darum rufen wir jetzt zu dir, Herr, erbarme dich. Höret, was der gnädige Gott durch den Propheten Jeremia im 31. Kapitel spricht. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Beten. Himmlischer Vater, wie groß und unfassbar ist deine Liebe. Du machst es hell, wo es dunkel ist. Du schaffst Nähe, wo man sich fremd ist. Du schenkst Frieden, wo man sich streitbar gegenübersteht. Du schenkst souverän und voller Barmherzigkeit, wo wir nehmen, raffen und aus den Händen reißen. Lass uns schenkend und dankbar aus deiner Liebe leben und anderen dadurch zum Leben verhelfen, du großer Gott. Amen. Wir hören jetzt die Lesung.
Die Lesung des heutigen Sonntags, des ersten Sonntags nach Trinitatis, stammt aus dem ersten Buch Johannes, Kapitel 4, die Verse 16 bis 21. Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Halleluja! Deine Mahnungen, Herr, sind gerecht in Ewigkeit. Unterweise mich, so lebe ich. Halleluja!
Mit allen Gläubigen und der gesamten Christenheit auf Erden bekennen wir jetzt unseren christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den
Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir nehmen wieder Platz und singen das Lied vor der Predigt.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Als Predigttext für den heutigen ersten Sonntag nach Trinitatis ist vorgeschlagen Lukas, der Evangelist Lukas, Kapitel 16, die Verse 19 bis 31. Es ist der Bericht vom armen und reichen Mann, vom armen Lazarus und dem reichen Mann. Und Lukas schreibt dort: Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich mit Purpur und köstlicher Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer, mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voller Schweren und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des reichen Tische fiel. Dazu kamen auch noch die Hunde und leckten ihm seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb und ward getragen von den Engeln in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und ward begraben. Als er nun bei den Toten war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß sitzen. Und er rief laut und sprach: Vater Abraham, erbarme dich mein und sende Lazarus, dass er das Äußerste seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Gedenke, mein Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und über das alles ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, dass die da wollen von hier hinüberfahren zu euch, können es nicht. Und auch nicht die von dort zu uns herüberfahren wollen, können es nicht. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, dass er sie warne, auf dass sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach: Sie haben Mose und die Propheten, lass sie dieselben hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm: Hören sie Mose und die Propheten nicht? So werden sie auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten aufstünde. Soweit unser Text. Ich möchte beten. Barmherziger Gott und Vater, danke für diesen Sonntag, an dem wir dich in besonderer Weise kennenlernen dürfen. Öffne jetzt unsere Ohren für das rechte Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, keine Sorge, wir treiben jetzt keine höhere Mathematik. Dennoch, zum Ersten. Früher sah man ihn öfter als heute, den sportiven, wohlhabenden jungen Mann in der abendlichen Fernsehreklame: Mein Haus, mein Boot, mein Auto, mein Pferd. Und dann konnte man immer noch einen kurzen Blick auf seine attraktive Bilderbuchfamilie werfen. Zum Zweiten. Es hat mich doch schon ziemlich erstaunt, als ich neulich las, dass über 70% unserer deutschen Mitbürger Glücksspieler sind. Sie spielen regelmäßig im Lotto oder Toto oder versuchen in Spielbanken an Geld zu kommen oder über andere Quellen des großen Glücks beträchtliche Geldsummen zu gewinnen. Das zeigt uns, wie groß das Verlangen nach Wohlhabenheit und nach Reichtum ist. Dann kann man endlich das Leben genießen, ist frei von Schulden und ohne Angst, logischerweise ohne Angst um den Arbeitsplatz. Das Outfit trägt nur noch Namen wie Brax und Bugatti oder Boss. Aber, Schwestern und Brüder, vergessen wir neben dem materiellen Reichtum nicht den geistigen Reichtum, zumindest aus heutiger Sicht. Der gehört auch aus heutiger Sicht eigentlich dazu. Denken wir neben den erstaunlichen Begabungen auch an den Reichtum der Mensch, der Menschen, die über einen hohen Intelligenzquotienten und ein großes Maß an Klugheit und Bildung verfügen. Das sorgt womöglich für eine schnelle Berufskarriere mit Spitzengehalt. Und das hat viele weitere Vorteile. Auch solche Zeitgenossen gehören ja zu den Reichen, natürlich in einer im übertragenen Sinne beziehungsweise in einer etwas anderen Hinsicht. Damit hätten wir bereits einen großen Teil des materiellen und geistigen Reichtums erwähnt, über den wir Menschen verfügen können, liebe Gemeinde. Oder gibt es vielleicht noch eine dritte Form des Reichtums? Aber darüber sollten wir ein wenig später sprechen. Dennoch, ich denke, dass nur die wenigsten von uns sich die Frage stellen, können wir das alles so und in aller Unbekümmertheit bei sich belassen und als selbstverständlich akzeptieren, dass materielle und oder das geistige Reichsein, ist das alles vor Gott recht so? Können wir Kommentartaten und gedankenlos all diese materiellen und geistigen Gaben wie selbstverständlich annehmen und hinnehmen, ohne jemals nach Sinn und Zweck alles dessen zu fragen? Wir kennen ja alle die in der Regel darauf gegebene Antwort: Das ist mir halt alles so zugewachsen. Ich weiß auch nicht, aber das war von vornherein so. Vielleicht habe ich es auch geerbt. Ich habe dafür auch viel, viel arbeiten müssen. Manche ganz Überhebliche sagen sogar, das steht mir schließlich ja auch zu. Können wir, ohne unseren Besitz in den höheren Zusammenhang Gottes zu stellen, unserem Vater im Himmel damit eigentlich imponieren? Oder gelten vor ihm andere Kriterien? Gehen wir dieser Frage hier und jetzt nach und sehen zu, ob und wie sie sich beantworten lässt. In unserer Lukas-Geschichte erzählt Jesus ganz eindeutig eine lehrhafte Begebenheit. Diese Geschichte geht von der Voraussetzung aus, dass unser Leben nicht nur von der Geburt bis zur Sterbestunde dauert, sondern dass es danach noch weitergeht. Unter diesem Aspekt ist es doch so, dass es letztendlich kaum eine Rolle spielt, ob wir materiell reich oder geistig reich oder beides zugleich, ob wir materiell arm oder geistig arm oder beides zugleich sind. Nach Eintritt des Todes müssen wir nämlich alle, ausnahmslos alle, durch die gleiche enge Stelle oder das Nadelöhr, sozusagen durch die gleiche Drehtür hindurch. Kaiser, König und Edelmann gleichermaßen, wie auch, wie man früher sagte, der Bettelmann, der Arme, alle. Die enge Pforte führt vom Diesseits ins Jenseits, aus dem materiellen Land heraus, in das immateriell geistige Land hinein. Als Christen sagen wir auch von der irdischen in die himmlische Dimension. Die Bibel spricht ganz realistisch davon, dass wir von der Erde nach dem Durchschreiten der Drehtür entweder in den himmlischen Bereich oder in den Bereich der heftig schmerzenden Sheol kommen. Sheol steht hebräisch für Aufenthaltsort, Totenreich, auch für Hölle. Im Griechischen sagt man dazu Hades. Allein der Begriff tut mir schon weh, aber es gibt ihn nun einmal, den höllischen Bereich. Wer will das bezweifeln? Und wir wissen besonders aus der heutigen Zeit, dass die wachsenden menschlichen Grausamkeiten auf der Erde ganz unvorstellbar heiß und teuflisch sein können. Es hat den Anschein, als ob ein Teil der Hölle dabei sei, sich aus dem Jenseits ins Diesseits, ins irdische Leben, beziehungsweise bereits nach oben, nicht unter der Erde zu bleiben, sondern bereits nach oben auf die Erde zu verlagern. Stichworte Terrorismus, Menschen total verbiegender Genderismus, neue Gottlosigkeit, intelligente Gottlosigkeit, abgrundtief gewissenlose Schleuser. Die Hölle vor der Haustür. Steile Formulierung, meine Lieben, ich weiß. Und natürlich im übertragenen Sinne gemeint, aber doch blanke Wahrheit, wie ich denke. Im Lukas-Evangelium erzählt Jesus offenbar inmitten einer beträchtlichen Reihe von Pharisäern und anderen, wir haben es ja gehört, von einem materiell reichen Mann. Er trug Purpur und kostbares Leinen am Leibe. Ein Lamborghini als Auto konnte er damals noch nicht fahren. So etwas gab es noch nicht, sonst hätte er den wahrscheinlich auch gefahren. Er lebte jeden Tag in Saus und Braus mit großer Lebensfreude. Es fällt eins auf. Sein Name wird nicht genannt. Ob er auch geistig reich und talentiert war, wissen wir nicht. Von solchen Reichen sagt der Volksmund, was wollte er noch mehr? Er hatte doch alles. Dieser reiche Mann hatte sich nach außen hin zwar nichts zu Schulden kommen lassen, aber im Text steht allerdings auch nicht, dass er sozial besonders aktiv und spendenfreudig gewesen wäre. Offenbar nahm er seine wohlhabende Situation als selbstverständlich so hin und kostete sie redlich aus, ohne sich weiter darüber Gedanken zu machen. Von seiner reich verzierten Haustür aus Palisander, so sage ich mal, lag schon seit Tagen ein armer, ausgemergelter Mann, den man dort buchstäblich abgelegt, im griechischen Neuen Testament heißt es wörtlich, hingeworfen hatte. Sein Körper war über und über mit offenen Geschwüren bedeckt. In der Medizin sagt man, wie es auch im Text einmal steht, Schweren dazu. Und die vorbeistreunenden Hunde leckten immer wieder daran herum. Er begehrte, von den Essensresten des reichen Mannes und seinem Gefolge etwas abzubekommen. Man beachte, im Gegensatz zu dem namenlosen, reichen Mann wird der Name des Armen mit Lazarus angegeben. Das heißt auf Deutsch, Gott hilft. Nun mögen wir einwenden, mal langsam. Hier hat Jesus aber kräftig auf die Pauke gehauen. Er hat sehr stark in Schwarz-Weiß gemalt, um seine Zuhörer zu beeindrucken. Doch wir alle wissen, dass dies ja bis heute die Wirklichkeit ist und sich in manchen Ländern vielleicht in Zukunft noch stärker ausprägen wird. Leben im Luxus gegen Armut in armseligen Behausungen unter Wellblech und Pappkarton, Favela-Atmosphäre wie in Rio oder der totale Crash wie in Nepal kürzlich, oder wasserknöcheltief in der Küche oder im Schlafzimmer à la Bangladesch, warten im Schlamm wegen der vielen Überschwemmungen oder die klapprigen Fluchtboote im Mittelmeer. Lazarusse nicht nur im Doppelpack oder im Sechsergebinde, sondern in Millionenhöhe, siehe Nepal. Greift uns solch ein Lazarus-Dasein überhaupt noch ans Herz? Im Fernsehen jedenfalls sieht man es fast jeden zweiten oder dritten Abend und man muss sich Mühe geben, nicht abgebrüht zu werden nach dem Motto, ist ja alles weit, weit weg. Man muss emotional wach bleiben, damit man nicht abstumpft dagegen. Ich möchte sagen, wie ein Schmiedeamboss gegen die vielen Hammerschläge, die auf ihn niedersausen, der ist auch abgestumpft. Liebe Gemeinde, man kann es auch so sehen. Es fällt auf, dass der reiche Mann in unserem Text keinen, es wurde schon angedeutet, dass der reiche Mann in unserem Text keinen Namen hat. Warum eigentlich? Hier hat der Text doch offenbar eine Lücke. Warum, meine lieben Geschwister, vielleicht, damit Platz genug da ist, dass wir unseren eigenen Namen an diese Stelle oder in diese Lücke einsetzen können. Wer weiß. Verglichen mit Kalkutta in Indien, Syrien, Eritrea, Mali oder Neuguinea geht es uns doch trotz allem noch relativ gut. Und wir gehören mit allen notwendigen Einschränkungen, ich sage es ganz vorsichtig, noch zu den Wohlhabenden. Und eigentlich kritisiert Jesus den Reichen ja auch gar nicht so. Reichtum an sich ist nichts Verwerfliches, meine Lieben, sofern er wenigstens in Teilen in den richtigen Zusammenhang gestellt wird. Was war dieser Zusammenhang, besonders zur Zeit Jesu, und was war dieser Zusammenhang oder was ist dieser Zusammenhang heute? Er ist das Bewusstsein davon, dass es auch Arme und Verlassene in der Gesellschaft gibt, denen gegenüber man als Wohlhabender eine Verpflichtung hat. Ich kann sehr steil gesagt über den vor meiner Haustür liegenden, angefaulte Kohlblätter in sich hineinstopfenden, nicht achtlos hinwegsteigen. Denn auch in der Armut verliert der Mensch nichts von seinem Wert, seiner Würde, verliert er nichts von seiner Gottesgeschöpflichkeit. Im weiteren Verlauf unserer Geschichte, liebe Gemeinde, schildert Jesus nun die große Umkehrung der Verhältnisse. Als der Reiche und der Arme die enge Pforte am Ende ihres Lebens durchschritten haben, Jesus zeigt allen, die damals zuhörten, und auch uns heute, worum es geht. Der Arme wurde von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Er ist geborgen, zu Ende ist seine Not, er ist erlöst. Der Reiche landet in der Sprache unseres Berichtes im Totenreich. Dort ist es flammend heiß und der Reiche merkte plötzlich, dass er auf Erden falsch, weil zu gedankenlos, zu selbstverständlich gelebt und den armen Lazarus übersehen hatte. Er erblickte den ehemals Armen in der Ferne auf Abrahams Schoß. Nun auf einmal gibt sich der Reiche mit wenigem zufrieden. Er bittet Abraham, Lazarus zu ihm zu senden, damit dieser mit der feuchten Fingerspitze seine ausgetrocknete Zunge kühle. Man bedenke, früher waren es bei ihm Geld und Gut, jetzt reicht die Feuchtigkeit einer Fingerspitze. Abraham antwortet, nein, du hast Gutes empfangen zu deinen Lebzeiten. Lazarus hat zu Lebzeiten gelitten und empfängt jetzt seinen verdienten Trost. Im Übrigen besteht ein viel zu großer Graben zwischen uns, den niemand hinüber oder herüber überwinden kann. Selbst die Bitte des ehemals reichen Lazarus kurz zu beurlauben, damit er auf die Erde zurückkomme und die 5 Brüder des Reichen warne und zur Lebensänderung anhalte, wird abschlägig beschieden, nicht nötig. Dabei gebraucht Abraham den alles entscheidenden Satz: Sie haben ja Mose und die Propheten. Wenn Sie auf die nicht hören, so werden Sie sich auch nicht überzeugen lassen durch einen Verstorbenen, der persönlich zu Ihnen kommt und Sie sozusagen aus eigener Anschauung dringend zur Buße, also zur Lebensänderung, auffordert. Wir können das vergleichen im auf heute übertragenen Sinn mit einem starken Raucher. Verzeihen Sie mir das drastische Beispiel. Wenn er den schriftlichen Todeswarnungen auf der Zigarettenpackung über viele Jahre nicht glaubt, dann wird er sein Rauchen auch nicht aufgeben, wenn man ihm einen bluthustenden Kranken mit Lungenkrebs, Arterienverschluss oder Herzinfarkt vorführt. Schwestern und Brüder, wir fragen uns, was hat denn den Reichen nun in die Hölle gebracht? Es war sein autonomes, selbstbestimmtes Leben, das er nicht im Zusammenhang mit einer höheren Instanz sah. Wir selbst fragen uns dementsprechend heute, warum komme ich ins Totenreich und verbleibe dort ewiglich? Antwort: Wenn ich, wie der reiche Mann, etwas habe und alles so laufen lasse, wie es ist, wenn ich in Bezug auf Gott nichts tue, nichts. Und wann komme ich ins Himmelreich? Ja, jetzt erschrecken Sie bitte nicht. Die Antwort: Wenn ich bewusst ab jetzt genauso lebe wie der arme Mann, wäre falsch. Erschrecken Sie bitte nicht. Dann müssen wir von morgen an alle arm werden, in Lumpen gehen, womöglich alles weggeben und durch die Lande streichen bzw. nicht sesshaft werden, schmachten bis zum Skelett und uns vor irgendeiner reichen Tür niederwerfen lassen. Lazarus hatte auch nichts Wesentliches getan. Aber er hatte vor Gott einen besonderen Namen, nämlich Lazarus. Gott hilft. Dieser Name, denke ich, steht im Text nicht von ungefähr. Vielleicht war es dieses eine, dass Lazarus seine einzige Hilfe, seine Rettung zum Leben in Ewigkeit in Gott sah, in den Zusammenhang mit Gott stellte. Ja, Gott hilft. Meine Lieben, ja, das ist schon eine ganz schwer verdauliche Geschichte, die von Jesus da seinerzeit erzählt wurde und die von Lukas für Theophilus und die Nachwelt aufgeschrieben worden ist. Aber sie hat eine Zielaussage. Wir sagen heute so gerne, sie ist fokussiert. Was bei Mose und den Propheten und dann weiter in den Schriften des Neuen Testaments steht, ist eine immer wieder geschehende Wahrheit. Sie bewährt sich im Glauben täglich, auch heute noch und in Zukunft. Durch ein Ereignis mit zauberhafter, mirakulöser Sicherheit würde sich bei uns nichts, aber auch gar nichts ändern. Um in den Himmel zu kommen, wie man es in ganz schlichter Sprache sagt, genügt Gottes Wort in der Heiligen Schrift. Da und nur da ist, wie man so schön sagt, alles drin, was draufsteht. So sagt man heute, ist auch drin. Es gibt Leute, Die wollen Gott sonntags morgens in der Natur finden, wie mir einmal ein Patient sagt, weiß machen wollte. Oder sie wollen in einer medial-okkulten Sitzung Tote wieder erscheinen lassen und den Glauben durch die Optik eines plastischen Erlebnisses zu steigern. Aber die Heilige Schrift, mithin Gottes Wort, ist wissende Wahrheit und unter Gottes Inspiration geschichtlich gewachsen und als erkannte, gültige Wahrheit aufgeschrieben worden. Nichts ist darüber hinaus erforderlich. Wer dem nicht glaubt, der muss selbst sehen, wie er zurechtkommt. Die guten Gebote Gottes und die Weisungen von Vergebung, Barmherzigkeit und Nächstenliebe, Schwestern und Brüder, die finden wir nur in unserer Heiligen Schrift. Danach sollten wir uns richten. Das bringt uns auf den rechten Weg und auch durch die enge Drehtür ins neue Leben, wo es mit uns in Abrahams Schoß und in Gottes neuer Wirklichkeit weitergeht. Der rechte Weg ist Jesus Christus. Nach Durchschreiten der engen Pforte des sogenannten Nadelöhrs, durch das alle, aber auch alle in gleicher Weise am Ende hindurch müssen, laufen die Schriftgläubigen geradewegs auf diesen Jesus zu. Er hat uns diese Geschichte, dieses Beispiel erzählt. Dafür ist er in den Tod gegangen und auferstanden. Aber bevor wir die enge Pforte am Ende durchschreiten, schauen wir nach, ob nicht bei jedem von uns vielleicht doch ein Eleazar, hebräisch, ein Lazarus, griechisch, ein Gott hilft, deutsch, direkt vor unserer Türschwelle liegt. Oder wir selbst halten es wie Lazarus? Nein. Wir müssen vorher selbst nicht unbedingt von Schweren und Lumpen bedeckt irgendwo auf einer Türschwelle liegend im Diesseits leben. Aber wir sollten alles daran setzen, in der jenseitigen Welt nach Passage der Drehtür in Abrahams Schoß, sprich in Jesu Armen und in Gottes neuer Wirklichkeit zu landen. Es gibt noch eine dritte Form von Reichtum, so hatten wir am Anfang gesagt. Können Sie sich erinnern? Ja, es gibt sie, diese dritte Form des Reichtums. Und sie ist vielleicht die wichtigste. Wenn wir nämlich unser Erdenleben, egal wie gut betucht oder begütert wir sind, so früh wie möglich im Glauben, gemäß der Schrift, unter die Regie Gottes stellen und uns dann von ihm mit neuem Leben beschenken lassen. Wenn wir nichts in gedankenloser Selbstverständlichkeit hinnehmen, wenn wir teilen, wenn wir dankbar anerkennen, dass alles im Leben Gnade ist und der echte Reichtum erst durch den Gottesglauben sein wahrhaft christliches Profil bekommt. Amen. Es war eine etwas lange Predigt, ich gebe es zu. Aber es mussten Dinge gesagt werden, die auch in Beziehung zur heutigen Zeit gesehen werden müssen. Und deswegen schließe ich auch trotz allem mit dem Gruß und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, all unser Denken, Wissen und Forschen. Der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn, zum ewigen Leben. Und jetzt endgültig, so sei es. Amen. Wir singen jetzt das Lied nach der Predigt. Folgendes ist noch bekannt zu geben, und zwar im ersten Teil. Im Klingelbeutel vom letzten Sonntag befanden sich 130,97 €. Die Kollekte betrug 204,38 €. Wir danken sehr herzlich für diese Gaben. Die heutige Kollekte ist bestimmt für die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen der Diakonie. Auch an diesem Sonntag sind Sie wieder herzlich eingeladen, nach dem Gottesdienst jetzt gleich ins Kirchcafé zu einer Tasse Kaffee, Kakao oder was immer Sie trinken möchten. vielleicht noch ein bisschen zu reden über die Predigt oder sonstige Dinge. Bitte beachten Sie auch die Website in unserer Gemeinde, insbesondere auch die Möglichkeiten des Nachhörens und Nachlesens der Predigten und die Information zu aktuellen Veränderungen.
Liebe Gemeinde, ich möchte Ihnen eine Verlautbarung des Presbyteriums vorlesen. Und zwar geht es um die Beendigung des Pfarrstellenbesetzungsverfahrens aus formalen Gründen. Ich sage gleich dabei, den Text können Sie am Ausgang auch noch mal bekommen zum Nachlesen, denn es ist ein etwas komplizierter Text. Die Superintendentin hat im Einvernehmen mit dem Presbyterium in seiner Sitzung am 1. Juni das zurzeit laufende Pfarrstellenbesetzungsverfahren beendet. Leider sind formale Fehler im Verfahren vorgekommen, die eine Weiterführung nicht zulassen. Auf die von der Versöhnungskirchengemeinde ausgeschriebene Pfarrstelle im Umfang von 100% haben sich ein Pfarrer und ein Pfarrehepaar beworben. Die Kombination schließt sich aus formalen Gründen im eröffneten Verfahren aus. Falls ein Pfarrehepaar in das Verfahren aufgenommen wird, muss die Pfarrstelle vorher in je 2x50% geteilt werden, um die Wahl zu ermöglichen. Wenn die Stelle geteilt worden wäre, hätte keine Einzelperson mehr in das Verfahren aufgenommen werden dürfen. Da die Stelle nicht geteilt wurde, hätte kein Pfarrehepaar in das Verfahren genommen werden dürfen. Dieser Vorgang berührt nicht die Frage der Eignung der Kandidaten und der Kandidatin, sondern betrifft ausschließlich die formal zu erfüllenden Voraussetzungen. Eine Entscheidung über 100% oder 2x50% zum Zeitpunkt des Wahlgottesdienstes sieht das Gemeindepfarrstellenbesetzungsgesetz nicht vor. Dieser hier vorliegende Sachverhalt ist leider erst nach Eröffnung des Besetzungsverfahrens, das heißt nach der Abkündigung der Probepredigt, aufgefallen. Die Entscheidung der Beendigung wurde nach sorgfältiger Abwägung aller Aspekte schließlich zum Schutz der Kandidaten und der Kandidatin gefällt. Die Bewerber und die Bewerberin sind umgehend persönlich über diese Problemstellung informiert worden. Das Presbyterium wird am 15. Juni in einer Sondersitzung über die weiteren Schritte beraten. Das Besetzungsverfahren wird neu aufgenommen. Soweit dieser etwas komplizierte Text, den die Superintendentin entworfen hat. Und Sie können sich vorstellen, dass nicht nur wir Presbyter vollkommen, wie man so sagt, baff waren oder entsetzt waren, sondern auch alle, die das bisher gehört haben. Wir hoffen, dass wir eine gute Lösung finden, dass die gleichen Kandidaten sich nochmal bewerben oder vielleicht auch noch jemand Neues. Und nach der Beendigung oder nach dem Abklingen des Schocks, denke ich, waren wir alle mit einem gewissen Frieden beschenkt worden, dass es sich gut entwickeln wird, dass Gott etwas Gutes vorhat, weil er aus jedem Schwierigen etwas Gutes machen kann. Wenn Sie noch genaueres dazu wissen wollen, können Sie es nachlesen, auch auf der Internetseite. Und im Kirchcafé kann man sicherlich auch gleich noch darüber sprechen. Und ab morgen ist auch unser Vorsitzender des Presbyteriums, Pfarrer Kuhn, wieder zu erreichen. Mit dem könnten auch noch Fragen geklärt werden. Eine zweite Sache habe ich trotz dieser, ich sage einfach mal, Pleite, können wir mit großer Freude in 14 Tagen unser Gemeindefest feiern. 20 Jahre Versöhnungskirchengemeinde soll am Samstag vor allem am 20. Juni gefeiert werden und es wird dazu noch ein detaillierteres Programm geben. Halten Sie sich das schon mal frei. Und am Freitagabend vorher wird es ein Kabarett geben in der obersten Stadtkirche. Karten dazu sind an verschiedenen Stellen zu erhalten. Erkundigen Sie sich noch mal genauer. Es bringt jetzt nicht, wenn ich das alles vortrage. Vielen Dank.
Ich möchte Sie noch herzlich einladen, für kommenden Samstag die Minis und Maxis unserer Kinderkantorei führen das Singspiel oder das Musical auf Der Garten des Riesen. Und das ist eine erste große Zusammenarbeit mit der Musikschule, mit dem Mittelstufenorchester. Das hat es in dieser Form noch nicht gegeben. Einzigartig. Und allein der Umstand, dass am Donnerstag eben 10 Schulen eben auch in eine Schulaufführung in die Oberste Stadtkirche kommen, zeigen von dem großen Interesse, das auch in den Grundschulen herrscht. Also am Samstag 18:30 Der Garten des Riesen, Aufführung von den Minis und Maxis. Herzliche Einladung.
Amtshandlungen ist nur bekannt zu geben. Die Taufe des Kindes Selina Stalive. Wir werden ihrer gleich gedenken im Schlussgebet, wie auch an alle in den vergangenen Wochen hier Verstorbenen und Vermählten. Das werden wir im Schlussgebet machen. Lasst uns Fürbitte halten. Herr, unser Gott, wir danken dir für deine unermesslich große Liebe. Aus ihr kommen wir, in ihr leben wir und zu ihrer ganzen Fülle werden wir eingehen.
Mit dem Abglanz deiner Liebe möchten wir andere Menschen umgeben. Aus diesem Geist heraus bitten wir dich, schenke den Mächtigen dieser Erde eine tiefe Einsicht in deine Welt der liebenden Vatergüte. Lass deine Kirche ein Ort bleiben, wo sich Trost und Hoffnung die Hand reichen. Lass uns fähig werden, zu freundlichen und ermunternden Worten auf das Traurige und Enttäuschte wieder Mut bekommen.
Herr, mach uns zu Boten deines Lebens und Friedens. Keinen Tag soll es mehr geben, dass Menschen sagen müssen, keiner sei da. Tröste die Trauernden. Gedenke der Verstorbenen, wenn sie die enge Pforte durchschreiten. Stehe den Kranken bei. Lass die getauften Kinder sich später für dich entscheiden. Und die vor deinen Augen Getrauten treu und verlässlich ihre Gemeinschaft leben. Wir bitten dich für unsere Partnergemeinden in Berlin, im Kongo und in Nowotscherkassk. Beende du die Kriege in dieser Welt und hilf den Flüchtenden, wo immer es auch sei.
Herr, wir bitten dich um deinen Segen für den Kirchentag in Stuttgart, dass das im Vordergrund gestanden haben möge, was den Glauben bewirkt. Uns alle Lehre bedenken, dass wir dermaleinst vor deinem prüfenden Antlitz stehen müssen, auf dass wir klug werden. Aus diesem Geist heraus beten wir nun, wie es uns dein Sohn Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name,
tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, denken wir in der kommenden Woche und für alle Zeit daran, Jesus Christus, der aus dem Tode Auferstandene, hat uns an Pfingsten seinen Geist, den Tröster, als hoffnungsvollen Begleiter neu geschenkt. Dies gilt auch, wenn das Pfingstfest schon eine Weile vorüber ist. Er hat uns als Tröster, als hoffnungsvollen Begleiter seinen Geist geschenkt, der uns begleiten soll. In diesem Sinne, gehet nun hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Musik.